Mikroben im Visier, ein Podcast des Leibniz-Forschungsverbunds Infections. Am Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir darüber, wie Krankheitserreger im Labor nachgewiesen werden und woher man eigentlich weiß, wogegen diese resistent sind.
Angenommen, du hast eine Lungenentzündung und gehst in die Arztpraxis. Woher weiß der Arzt oder die Ärztin, welcher Erreger die Infektion ausgelöst hat und welcher Wirkstoff dagegen hilft?
Dafür wird eine Probe deines Auswurfs ins Labor geschickt. Und im Labor kann dann der Erregertyp eindeutig bestimmt werden und auch ermittelt werden, welcher Wirkstoff am besten dagegen hilft. Wenn du zum Beispiel eine Lungenentzündung hast, dann ist diese meist durch Bakterien ausgelöst und wird normalerweise mit Antibiotika behandelt. Aber welches Antibiotikum am besten oder überhaupt helfen kann, hängt ganz stark von der Art der Bakterien ab.
Das heißt, eine Diagnostik wäre ja eigentlich super wichtig, aber die Realität sieht meist anders aus. Denn Diagnostik kostet Zeit und Geld. Da bekommst du häufig zunächst ein Breitbandantibiotikum, das gegen viele Bakterien gleichzeitig wirkt und das dann auch hoffentlich deine Beschwerden erstmal rasch verbessert.
Wenn dann das Antibiotikum nicht hilft, ist schon wertvolle Zeit verstrichen. Deswegen sollte eigentlich parallel zur Verordnung eines Breitbandantibiotikums schon der Erregertyp ermittelt werden und festgestellt werden, ob eventuell Arzneimittelresistenzen vorliegen. Dann kann bei Bedarf auf ein anderes und wirksameres Medikament gewechselt werden.
Denn wenn du ein Antibiotikum brauchst, ist es meist besser, einen Wirkstoff einzunehmen, der genau zum krankmachenden Bakterium passt. Und daher ist der Erregernachweis so wichtig. Dafür wird zum Beispiel Husten- oder Nasensekret, Urin, Blut, Stuhl oder auch Nervenwasser ins Labor geschickt.
Also grundsätzlich ist es so, dass eine Probe ist ja nicht immer eine Probe. Also es gibt also in unserem Fall, wir sind das nationale Referenzzentrum für Mykobakterien. Da ist es sehr häufig respiratorisches Material, also Sputum zum Beispiel. Wir bekommen aber auch Gewebeproben, zum Beispiel Knochen oder eben Blut oder Liquor. Und je nach Beschaffenheit der Probe müssen wir sie dann dementsprechend dann auch vorbehandeln. Das ist das eine. Und das andere ist, nicht jeder Patient ist der gleiche Patient. Also da brauchen wir dann mit der Probe einen Anforderungsschein, wo uns dann die Informationen gegeben wird, zum einen, was denn für eine Krankheit vorliegt oder was für ein Verdacht vorliegt, zum anderen aber auch, was seitens des Labors oder des einsendenden Arztes eben gewünscht wird an Diagnostik. So, und das nehmen wir dann auf in unser System und geben die Probe ins Labor. Und dort machen wir eine Vorbehandlung. Die Mykobakterien sind säurefeste Bakterien. Also da trennen wir die oder töten alle nicht säurefeste Bakterien ab und bringen sie in unserem Fall in Kultur. Wir machen auch eine Mikroskopie. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn auch angefordert ist, dass man eben eine PCR macht, um den Erreger direkt nachweisen zu können. Und mit einer PCR kann man dann auch gleichzeitig testen, ob Resistenzen vorliegen. Ganz oft erwischt man die Bakterien in der Mikroskopie nicht. Also man braucht viele Bakterien in der Originalprobe, um sie dann unter dem Mikroskop erkennen zu können. Und in dem Falle ist dann die PCR in jedem Fall überlegen, zumal sie eben auch eine Information über den Keim liefern kann und gegebenenfalls auch über Resistenzen, die vorliegen.
Vielen Dank, Sönke Andres vom Nationalen Referenzzentrum für Mykobakterien am Forschungszentrum Borstel.
Aber wie genau weist man denn nun den Erreger im Labor wirklich nach? Dabei kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, denn nicht jeder Erreger kann mit jeder Methode nachgewiesen werden. Die wichtigsten sind die Erregerkultur, die Polymerase-Kettenreaktion oder auch PCR zum Nachweis des Erbguts von Infektionserregern und immunologische Tests.
Und Arzneimittelresistenzen können auch im Labor nachgewiesen werden, und zwar entweder über die Erregerkultur oder über genetische Tests.
Aber jetzt nochmal ganz langsam. Lass uns erstmal über die ganzen einzelnen Sachen reden. Was ist denn eine Erregerkultur?
Viele Proben, die ins Labor geschickt werden, enthalten zu wenig Mikroorganismen, um sie direkt unter einem Mikroskop sehen zu können. Deswegen müssen die Proben meistens im Labor erst kultiviert werden. Dafür wird die Probe in ein festes oder flüssiges Nährmedium gegeben und ungefähr 48 Stunden im Wärmeschrank angezüchtet. Dabei vermehren sich dann die Erreger.
Aber Moment mal, es vermehren sich nur die Erreger oder auch alle anderen Bakterien vom Körper? würden sich dann nicht einfach das komplett überwachsen mit den normalen Bakterien?
Du meinst, dass es dann schwierig sein könnte, festzustellen, welche Erreger tatsächlich die Krankmachenden sind. Ja, dafür ist es wichtig, dass das Nähmedium unterschiedlich zusammengesetzt sein kann und dann unterschiedliche Mikroorganismen unterschiedlich stark wachsen. Und einige Erreger wachsen auch zum Beispiel mit oder ohne Sauerstoff. Dann spielt die Temperatur eine Rolle und natürlich auch die Zeit, in der die Erreger hochwachsen. Und einige Keime oder Erreger bilden auch bestimmte Stoffe beim Wachsen. Und die können dann auch im Labor nachgewiesen werden.
Ja, und es ist ja auch so, wenn die Erreger dann angewachsen sind auf den Agarplatten, dann kann ein geschultes Auge wirklich anhand von verschiedenen Merkmalen bestimmen, welcher Erreger da vorliegt. Zum Beispiel auch, wie dann die Kultur aussieht. Denn Bakterien und bestimmte Pilze bilden sogenannte Kolonien. Und das sind Kolonien sind mehrere tausende Keime, die alle von einem einzigen Keim abstammen. Und manche Erreger wachsen in einem wirklich in charakteristisch aussehenden Kolonien. Allerdings können nicht alle Mikroorganismen kulturell angezüchtet werden oder es gibt auch Keime, die wahnsinnig langsam wachsen, wie zum Beispiel die Erreger der Tuberkulose, Mycobacterium tuberculosis. Aber auch Pilze brauchen häufig deutlich länger. Und unter diesen Umständen kann es mehrere Wochen dauern, bis sie endgültig bestimmt sind. Deswegen gibt es unter anderem auch eine weitere Methode zum Nachweis, nämlich die Polymerase-Kettenreaktion, die PCR.
Okay, die Polymerase-Kettenreaktion oder PCR kenne ich ja jetzt noch aus der Corona-Pandemie. Die wurde da ja zum Nachweis von Coronaviren verwendet. Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Bakterien gesprochen.
Ja, genau. Die Polymerase-Kettenreaktion kann man zum Nachweis von Viren verwenden, aber man kann damit auch Bakterien nachweisen. Denn es werden direkt Teile des Erdmaterials des Erregers nachgewiesen. Die Methode kommt dann zum Einsatz, wenn man schnell ein Ergebnis braucht oder wenn der Erreger nicht kultiviert werden kann. Das genetische Material besteht ja aus DNA und in jedem Organismus, also in jedem Bakterium, ist dieses Material einzigartig.
Ach so, und deswegen kann man mit PCR jetzt auch ganz spezifisch feststellen, ob ein bestimmtes Bakterium oder Virus in der Probe vorhanden ist, richtig?
Ja, genau, weil man findet mit der Methode bestimmte Genabschnitte wieder und die sind einzigartig für den Organismus und deswegen weiß man dann genau, das ist der Mikroorganismus, der hier vorliegt.
Mhm, und deswegen werden diese Tests dann auch eigentlich nur durchgeführt, wenn die Ärzte schon eine bestimmte Krankheit oder Infektion im Verdacht haben.
Und diese Einschränkung, dass man wirklich wissen muss, welcher Erreger vorliegt, das ist leider auch so bei den immunologischen Tests und dazu kommen wir jetzt. Christian, was sind denn immunologische Tests?
Ja, solche Tests haben wir ja auch in der Corona-Pandemie kennengelernt. Und zwar wurden da ja auch Corona-Schnelltests entwickelt, die Antigene des Coronavirus identifiziert haben. Solche immunologischen Tests können in der Probe entweder Antigene oder Antikörper nachweisen. Antigene sind bestimmte Teile von Bausteinen des Krankheitserregers und Antikörper sind eine Reaktion des Immunsystems auf die Infektion mit einem Erreger. Wenn man dann also Antigene oder Antikörper identifiziert hat, dann kann man mit denen einen Schnelltest entwickeln. Und dieser Schnelltest kann innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis anzeigen. Nun ist es aber so, dass Antigene natürlich nur dann vorhanden sind, wenn die Erreger auch noch im Körper sind, also wenn die Infektion gerade akut ist. Das bedeutet, wenn die Infektion dann vorbei ist, kann ein Antigen auch nicht mehr über einen Schnelltest im Blut nachgewiesen werden. Bei den Antikörpern ist es so, die sind ja auch so ein bisschen ein Gedächtnis des Immunsystems. Das heißt, die bleiben noch länger im Körper. Und wenn ich dann einen Schnelltest durchführe, kann ich damit auch eine Infektion nachweisen, die schon vorbei ist. Ein Nachteil ist aber, dass die Antikörper auch erst nach einer gewissen Weile durch das Immunsystem gebildet werden. Also um ganz frühzeitig festzustellen, ob eine Infektion da ist oder nicht, ist dann doch der Antigentest besser.
Okay, jetzt haben wir ja dank dieser drei Methoden sehr sicher festgestellt, welcher Erreger da vorliegt. Aber wir haben ja auch die ganze Zeit über Antibiotikaresistenzen geredet. Und Neben dem, dass wir spezifische Antibiotika verwenden müssen, um bestimmte Erreger zu bekämpfen, müssen wir ja auch berücksichtigen, dass manche Erreger resistent sind. Wie können wir denn jetzt die Arzneimittelresistenzen im Labor feststellen? Das macht man tatsächlich auch sowohl über Erregerkultur als auch über genetische Tests. Nachdem also die Mikroorganismen kultiviert werden, kann man durch Zugabe von Antibiotika oder auch anderen antimikrobiellen Substanzen feststellen, ob und welche Wirkstoffe am ehesten zur Behandlung der jeweiligen Infektion geeignet sind. Diese Medikamententestung heißt Antibiogramm.
Ja, und bei einem Antibiogramm wird die minimale Hemmkonzentration von Antibiotika ermittelt. Das ist die Konzentration von Antibiotika, die ein Wachstum der Krankheitserreger verhindert. Das heißt, man kann bei dieser Konzentration nicht mehr in der Kultur sehen, dass diese größer wird. Und damit ist die minimale Hemmkonzentration also ein Messwert, der die Empfindlichkeit von einem Krankheitserreger gegen ein ausgetestetes Antibiotikum angeben kann. Grundsätzlich ist es dann also so, dass je niedriger diese Hemmkonzentration ist, desto besser, denn eine niedrige Konzentration kann schon verhindern, dass die Bakterien wachsen.
Das heißt, man kann nicht nur feststellen, welche Bakterien aber besonders sensibel sind gegen bestimmte Antibiotika, sondern man kann eben halt auch feststellen, welche resistent sind. Das heißt, man stellt dann fest, welches Antibiotikum nicht mehr wirkt und wo die Bakterien eben noch wachsen, obwohl das Antibiotikum vorliegt. Und dann darf man dieses Antibiotikum auf keinen Fall für die Behandlung verwenden.
Okay, und dann gibt es noch die genetischen Tests. Resistenzen gegen verschiedene Medikamente werden bei den Krankheitserregern häufig in der Erbinformation abgelegt und dann beim Teilen weitergegeben. Und nach diesen genetischen Veränderungen in der Erbinformation kann man spezifisch suchen mit solchen genetischen Tests. Solche Verfahren sind natürlich deutlich schneller, weil man dabei keine langwierige Kultur machen muss. Zum Beispiel gibt es so einen genetischen Test, mit dem man einen speziellen Krankenhauskeim feststellen kann, der nämlich gegen das Antibiotikum methicillinresistente Bakterienstamm von Staphylococcus aureus. Und der wird auch als MRSA bezeichnet.
Große Bedeutung hat der genetische Nachweis von Resistenzen auch bei den Tuberkuloseerregern. Da kommen nämlich Resistenzen sehr häufig vor. Und es gibt inzwischen Länder in Osteuropa, wo mehr als 30% der neuen Fälle von Tuberkulose resistent sind. Deswegen hier ist es besonders wichtig zu wissen, welches Antibiotikum wirkt und wie lange man das einsetzen muss. Würde man versuchen, diese Resistenzen über Erregerkulturen nachzuweisen, würde das sehr, sehr lange dauern. Denn der Erreger teilt sich nur alle 1 bis 2 Tage. Und bis sich ein Bakterium ausreichend vermehrt hätte und man beurteilen kann, ob einzelne Antibiotika das Wachstum der Bakterien stoppen würde oder nicht, dauert das bis zu 8 Wochen.
Und das geht inzwischen einfacher und schneller, dass man eben nicht guckt, wachsen die in der Gegenwart von bestimmten Antibiotika oder nicht, sondern dass man die DNA isoliert, also das Erbgut dieser Bakterien isoliert und dann guckt, ob bestimmte Mutationen, die sie resistent machen, in diesem Isolat vorhanden sind. Oder eben nicht und welche vorhanden sind. Und das geht schneller als diese Testung. Aber was noch besser wäre, ist direkt aus dem Patientenmaterial die Sequenzen, die Sequenzierung zu machen. Und tatsächlich funktioniert das inzwischen schon ganz gut aus dem Auswurf, also dem Sputum, was die Patienten produzieren beim Husten, die Erreger dort nachzuweisen und sie schon direkt daraus zu sequenzieren. Das funktioniert noch nicht überall. Das funktioniert vor allen Dingen bei Patienten, die sehr viele Erreger in ihrem Auswurf haben. Aber das wird wahrscheinlich die Standardmethode für die Zukunft sein.
Das hat uns Professor Ulrich Scheibler erklärt. Er ist Direktor des Forschungszentrums Borstel und Sprecher des Leibniz-Forschungsverbunds Infections. Aber woher weiß man dann jetzt überhaupt, wonach man schauen soll? Also, woher kennt man diese Resistenzgene überhaupt?
Ja, dafür ist eine Menge Forschungsarbeit nötig. Im Fall von der Tuberkulose, über die du ja gerade gesprochen hast, haben Wissenschaftlerinnen am Forschungszentrum Borstel das Erbgut von vielen tausend Tuberkulosebakterien durchforstet und damit einen Katalog von Genveränderungen angelegt, die die Resistenz gegen die verschiedenen Antibiotika vorhersagen. Und mit diesem Katalog als Grundlage kann dann mit einer genetischen Analyse eine Vorhersage getroffen werden, welche Medikamente wirklich wirken und welche nicht.
Ja, und damit haben wir eigentlich alle Methoden, um sowohl Erreger nachzuweisen, als auch um die Antibiotikaresistenzen nachzuweisen. Das heißt, wir sind eigentlich bestens gerüstet für die Zukunft, oder?
Ja, das könnte man meinen. In unseren anderen Podcast-Folgen erklären wir dann ja, warum es trotzdem noch in einigen Bereichen große Probleme gibt.
Ja, und damit sind wir leider auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über ein Abonnement. Über Aktionen und aktuelle Forschungsergebnisse informieren wir auf der Webseite leibniz-infections.de und im Infotext zu diesem Podcast.
Und in der nächsten Folge wollen wir uns anschauen, wie in der Tierhaltung Antibiotikaresistenzen entstehen und weitergegeben werden.